Herzlich willkommen zum Infokrieg Radio. Es ist Samstag, der 30. Januar 2010. Mein Name ist Alexander Benisch. Wir sind im Netz zu finden unter infokrieg.tv. In der letzten Sendung haben wir die Focus-Story analysiert über Ben Bernanke, der Mann, der unser Geld entwertet. Wir haben aufgezeigt, wie Bernanke strategisch dargestellt wird als Sündenbock für die kommende Dollarabwertung, die Rieseninflation, die auch nach Europa ihren Weg finden wird und uns alle vermehrt von unserem Besitz trennen wird, beziehungsweise von der Kaufkraft unseres Geldes trennen wird. Wir haben gezeigt, wie der Fokus gemäß dem Mainstream Bernanke als den Entscheider darstellt, der gar nicht ist, wie Bernanke präsentiert als derjenige, der sich nicht genügend durchsetzt gegenüber der Politik, der die Zinsen künstlich niedrig hält. Und nun haben wir sogar Statements von Bloomberg. Bloomberg meint nun, ja, vielleicht ist es doch ein Bankenkartell, das die Welt regiert. Also Bloomberg scheint hier anscheinend etwas aufzuwachen. Bloombergs David Riley schreibt am heutigen Tag, am Freitag, die Idee eines, die Vorstellung eines geheimen Bankenkartells, welches das Land kontrolliert und die globale Wirtschaft. Diese Vorstellung ist selbstverständlich für Verschwörungstheoretiker, die Munition aufbewahren, sammeln, die sich lagerfähige Nahrung besorgen. Also man scherzt hier, die Verschwörungstheoretiker würden sich einen Vorrat an Erdnussbutter anlegen. Aber nun, mit der Kongressanhörung über den sogenannten Bankergate-Skandal, also diesen Bailout-Skandal, mit Timothy Geithner, eigentlich ein kleiner Aspekt des großen Schwindels. Es geht hier um rund 13 Milliarden Dollar, die zu viele ausbezahlt wurden, über die Hintertür AIG an Goldman Sachs. Und Timothy Geithner ist natürlich von Goldman Sachs, also haben wir hier einen völlig offensichtlichen Interessenkonflikt. Und jetzt kommt auch Bloomberg auf den Trichter und sagt, okay, vielleicht ist ein Bankenkartell wirklich an der Spitze von dem Ganzen. Das hätte man den Leuten auch früher schon erklären können. Also ich warte nicht darauf, bis solche Statements im Fokus erscheinen. Der Fokus hinkt da wahrscheinlich hinterher. Das heißt, man wird einfach warten, bis der große Knall kommt, die Geldentwertung kommt. Und dann wird das Ganze Bernanke angelastet und es heißt, okay, er ist schuld. Man braucht jetzt einen neuen Fed-Chief oder dann muss die Federal Reserve, die US-Notenbank, irgendwie neu strukturieren und dann wird alles besser und in Wirklichkeit geht alles weiter wie gehabt. Das Spielchen ist eigentlich recht einfach, wenn man es denn verstanden hat. Man produziert Geld aus dem Nichts und füttert damit die Geschäftsbanken, füttert damit auch über den IMF und die Weltbank korrupte Regierungen in der dritten Welt oder in Entwicklungsländern, Länder, die zwischen Entwicklungsstatus sind und Industriestatus sind. Und diese Kredite sind an sich Bedingungen gebunden. Man kann darauf wetten, dass diese Regierungen und Bürokraten das Geld benutzen, um alles noch weiter den Bach runtergehen zu lassen. Das heißt, man benutzt hier das Prinzip Sozialismus. Der Staat steuert alles, wirkt den freien Markt ab und überreguliert alles, sodass sich nichts mehr wirklich entwickeln kann. Und diese Schulden, die man diesen Ländern gewährt, sind an Zinsen gebunden. Und irgendwann können sie die Zinsen nicht mehr zahlen. Und dann heißt es, okay, wir pumpen noch mehr Geld rein, wir geben euch noch einen Kredit, damit ihr die ersten Zinsen zurückzahlen könnt und so weiter und so weiter und so fort. Nun, Bloomberg war ja auch irgendwie beteiligt an diesen Forderungen nach Dokumenten hinsichtlich AIG und Timothy Geithner. Vielleicht hängt man die ganze Sache einfach Geithner um den Hals und lässt ihn über die Klippe springen. Ersetzt ihn einfach durch irgendjemanden Neuen. Was für einen Unterschied würde das schon machen? Am besten noch jemanden von Goldman Sachs. Das wäre dann der wievielte in Folge? Moment, Volcker, Geithner. Ist eigentlich gar nicht so wichtig. Hier ist noch ein Artikel von Kurt Nimmo. Oliver Stone, der berühmte Regisseur, sagte vor kurzem, die Banker oder Bankster finanzierten Hitler und die Nazis. Was er nicht erwähnt hat, ist, dass die Banker auch den Kommunismus finanziert hatten. Also Anfang des 20. Jahrhunderts, als die angeblich so unsägliche Industrialisierung gerade erst richtig im Kommen war, dachten die mächtigsten Leute auf dem Planeten, das könnte uns den Chaos machen. Also wir wollen alles außer einen freien Markt, wir wollen alles außer richtigen Wettbewerb und Unternehmertum. Was wir wollen, sind Kartelle. Und diejenigen, die halt eben verbunden waren mit den alten Raubbaronfamilien oder diese Aristokraten-Clans, die hatten einen Vorteil. Das heißt, die konnten sich dementsprechend die Gesetze kaufen und die konnten sich halt eben Einfluss kaufen und schließlich Kartelle bilden. Und ich habe letztens jemandem erklärt, hör zu, stell dir mal vor, du kennst doch die Situation, dass Großkonzerne jetzt schon sehr, sehr viel Macht ausüben und viel zu viel Macht ausüben. Jetzt stell dir vor, du hast ein Kartell, du hast wenige Familien oder wenige Leute, die ganze Industriezweige beherrschen, die sich absprechen und ihre Konkurrenz vernichten, das heißt kleine und mittlere Unternehmen, auch größere, die nicht Teil des Kartells sind. Was gibt es noch höher in der Hackordnung als in dieser globalen Hierarchie? Richtig, Banken, Kartelle. Und womit wir es hier zu tun haben, ist ein weltweites Bankenkartell. Der sogenannte Geldadel. Bernanke wurde nun quasi der Segen erteilt für 4 weitere Jahre Chef der US-Notenbank zu sein. Also hier hat man sich schon darauf geeinigt, okay, wenn wir ihn jetzt abgesägt hätten und ersetzt hätten, dann wäre das ein Signal gewesen, dass man ihm nicht so ganz über den Weg traut. Und man würde signalisieren, dass man nicht ganz einverstanden war, überhaupt nicht einverstanden war mit seiner Handhabe des Bailouts. Und ich empfehle Leuten wirklich das Buch von G. Edward Griffin, Die Kreatur von Jekyll Island im Infokrieg-Shop unter shop.infokrieg.tv. Es wird die Geschichte der Bailouts in den letzten Jahrzehnten aufgelistet, also das Prinzip wird sehr, sehr gut dargelegt. Man hätte also diesen Bailout mit 100%iger Wahrscheinlichkeit vorhersehen können. Also wurde in den Massenmedien und sonst wo noch gesagt hätten, okay, wir wissen nicht, was passiert. Und man hätte alles wirklich bis ins Detail voraussehen können. Das Einzige, was anders war, war einfach die Größenordnung. So etwas hat die Welt noch nicht gesehen. In einer vorhergehenden Sendung hatte ich ein paar prägnante politische Forderungen ausformuliert. Und manche Leute sagen, diese Forderungen hätten keine Chance, damit kann man keine Leute erreichen und so weiter und so weiter. Nun, kennt jemand vielleicht den Begriff Reverse Engineering? Das ist, wenn ein Konzern irgendein Produkt von der Konkurrenz erwirbt und sich überlegt, okay, wir bauen das jetzt auseinander, wir geben das unseren Wissenschaftlern, die nehmen das Ding auseinander und schauen, wie es funktioniert, wie es zusammengesetzt wurde und dann können wir das Produkt kopieren oder wir können es verbessern oder wir können uns Konzepte dort entnehmen. Oder als die Russen in der Sowjetunion versucht haben, Equipment aus dem Ausland zu kaufen, viel davon war Computer und Mikrochip-Technologie, man hat also über verschiedenste Kanäle diese Sachen gekauft, in die Sowjetunion gebracht und da hatte man dann, was ich, 5 Exemplare von einer Maschine, einem Mac-Computer oder einem IBM-Computer oder irgendeiner anderen Computer. Und man sagte dann, okay, Wissenschaftler, ihr habt jetzt dieses Ding, nehmt es auseinander, findet raus, wie es funktioniert, damit wir es nachbauen können. Und wenn wir die neue Weltordnung betrachten, wenn wir quasi die wissenschaftliche Tyrannei betrachten wollen, das System der Kontrolle, die Wissenschaft der Bevölkerungskontrolle betrachten, dann müssen wir auch so eine Art Reverse Engineering betreiben. Das heißt nicht, dass wir die Techniken klauen wollen und selber anwenden wollen. Das heißt nur, wir müssen dieses Ding angucken, es auseinandernehmen und schauen, wie es funktioniert, damit wir eben entsprechend darauf kontern können. Eine Forderung war, und das Ganze kann man in seine Partei einbringen, das Ganze kann man einfach so in seinen Bekanntenkreis anbringen. Man braucht nur das entsprechende Material, das Know-how, die Informationen. Einer der Punkte war das liberale Waffenrecht. Und je chaotischer die Situation wird, je besser man es den Leuten verklickert, umso mehr Zustimmung wird man bekommen für diesen Punkt. Eine der nächsten Infokrieg-TV-Sendungen, wahrscheinlich die nächste, wird sich beschäftigen mit dem Thema Waffenrecht. Ich habe sogar Betreiber von IPSC-Schießanlagen getroffen, die auf die Propaganda gegen privaten Schusswaffenbesitz reingefallen sind. Also selbst solche Leute, die schikaniert werden und man muss sich immer abgrenzen, wir machen kein Combat-Shooting und es ist nur sportliches Bewegungsschießen und bla 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 und 10 Millionen Auflagen, darf man Vermögen ausgeben für diese Safes, also diese Waffen-Safes, Räume, die sie da haben, sind fast besser geschützt als eine Bank. Und jeder, der Sportschütze ist oder Waffenschein hat, eine Waffenbesitzkarte hat, Waffenschein in der Hinsicht ist ja so gut wie ausgeschlossen für, also zum Führen ist ausgeschlossen für die Zivilperson. Und man kennt die Haltung, man ist sehr, sehr frustriert darüber, dass man als rechtschaffende Zivilperson so drangsaliert wird. Wenn irgendwas ist, wenn irgendjemand in ein Haus einbrechen will, man ruft die Polizei. Und keiner hat wirklich so recht Bock, hierher zu fahren und zu sehen, was los ist. Und man als Zivilist wenig Handhabe, sich zu verteidigen. Und wenn man es dann mal zum Fall kommt, dass man sich verteidigt mit einer Schusswaffe, hat man ein juristisches Problem. Teilweise kann ich dann das Opfer, also der Täter verklagen, gibt sich dann als Opfer und sagt, ja, ich wollte ja nur einbrechen und ich wurde dann angeschossen und jetzt verklage ich eben den Hausbesitzer. Also wir können nicht unsere Fahne nach jedem Wind hängen oder nur platte Slogans vorbringen. Wir müssen uns die Fakten holen und uns anstrengen, um diese Forderungen auch zu verbreitern, umzusetzen. Ich meine, hier ist ein Gegenbeispiel. Kommunisten haben es auch geschafft, sich im grünen Gewand als Weltretter zu präsentieren und den Leuten einzuhämmern, man müsste die Industrie des eigenen Landes lahmlegen. Es wäre eine gute Idee, okay? Und Kommunisten haben es geschafft, zu sagen, wir sind Grüne und wir sind die Umweltschützer. Wir haben quasi das Monopol auf Umweltschutz. Wir kriegen die ganze Aufmerksamkeit und Waldsterben, saurer Regen und globale Erwärmung, alles kompletter Schwachsinn, und mal die Leute davon überzeugt. Wir wollen nicht den Leuten irgendeinen Senf aufdrehen, wir wollen den Leuten bloß zu ihrem Grundrecht, ihrem selbstevidenten Naturrecht verhelfen, auf Selbstverteidigung. Die aktuelle Infokrieg-TV-Sendung ist seit rund eine Stunde online. Es geht um Oklahoma City und die Strategie der Spannung im Bereich des Rechtsextremismus. Und in dieser Radiosendung möchte ich jetzt einige Punkte zu Oklahoma City bzw. zu dem ganzen Themenkomplex noch ausweiten, denn Oklahoma City zu analysieren ist mindestens so wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger als 9/11. Der Grund dafür wird relativ klar. Die Verbindungen, das Netzwerk, all das, was beteiligt war in Oklahoma City, ist dermaßen aufschlussreich. Wir haben es zu tun mit einem Netzwerk international aus Regierungsbehörden, Agenten, Doppelagenten, Neonazis, muslimischen Terroristen, irischen Terroristen, alle möglichen Terroristen. Und aus diesem Netzwerk kann und wird sehr wahrscheinlich die nächste Terroroperation in der falschen Flagge herrühren. Es ist die optimale Infrastruktur, okay? Also wenn wir das Szenario betrachten, ist da nicht alles vorhanden, um diese Sache durchzuführen? Bei 9-11 ist es ja bekanntermaßen so, man assoziiert seit langem Regierungskritiker pauschal mit muslimischen Terroristen. Also man gilt entweder als Al-Qaida-Sympathisant oder als jemand, der die Regierung behindert beim Kampf gegen Al-Qaida. Sobald man aber einen Terroranschlag unter falscher Flagge durchführen kann, bei dem inländische Rechtsextremisten als Täter herhalten müssen oder vermeintliche Rechtsextremisten, sobald das der Fall ist, hat eine Regierung auf einen Schlag alle Möglichkeiten in der Hand, um ihre Macht extrem auszuweiten. Der echte Widerstand gegen die neue Weltordnung, gegen die Herrschaft des Bankenkartells, wird von vornherein als rechtsextremistisch tituliert und mit den entsprechenden Verrückten assoziiert. Also das haben uns gezeigt, die Veröffentlichungen vom US-Heimatschutzministerium, der MIAC-Report, ähnliches schwappt auch nach Europa. Also alle europäischen Institutionen, Europol, you name it, auch auf nationaler Ebene, also Schäuble sprach schon davon und seine Nachfolger sprechen jetzt auch davon, wir brauchen eigentlich ein Ministerium für Heimatschutz und das Ganze ist basiert auf dem Vorbild des Department of Homeland Security. Ich kriege häufig Kommentare, warum redest du über dieses Ami-Zeugs? Nun, es ist ein globaler Geheimdienstapparat, es ist ein globales Bankenkartell. Einige Länder sind weiter als andere, das heißt, wir können hier einen Blick in die Zukunft werfen, eine potenzielle Zukunft werfen und sagen, dieser Trend kommt nach Europa, kommt nach Deutschland, wenn wir nicht aufhalten. Also im US-Heimatschutzbericht, im MIAC-Bericht heißt es, wir zeigen euch jetzt, wie man potenzielle Terroristen erkennen kann, das ist die größere Bedrohung als noch Al-Qaida. Also wer lagerfähige Nahrung hat, wer Waffen hat zum Selbstschutz, wer die Kontrolle des Bankenkartells anklagt, wer auf die Grundrechte pocht, wie die Bill of Rights und die Constitution, jeder, der für nationale Souveränität ist, also jeder, der mit beiden Beinen auf dem Boden steht und seinen Kopf richtig rum angeschraubt hat, jeder davon gehört zum Kreis der Verdächtigen. Laut diesen Anleitungen, laut diesem Profiling. Also die nützlichen Idioten, die man für diese Art der Dämonisierung in Deutschland vorschickt, sind meistens Kommunisten bzw. Sozialisten. Aktionen gegen rechts wollen meist nicht nur irgendwelche Neonazi-Aufmärsche verhindern, nein, man will mit Hilfe der Regierung, mit der man sich dann wieder verbündet, man will die Meinungsäußerung so weit einschränken, dass ganze Themenbereiche tabu sind. Also der Versuch vom linken IT-Nerd-Magazin Telepolis vor rund einem Jahr ging etwas in die Hose, dank unserer Reaktion auf das Ganze. Telepolis führte ja dieses Ding, führte ja dieses ganze Thema Oklahoma City auf und mir wurde dann vorgeworfen, ich würde meine Version von 9-11 als Fakt hinstellen. Dabei präsentierte der Autor Nick Abbe, wer auch immer das sein mag, präsentierte seine Version von Oklahoma City als Fakt und diese Version von ihm war selbstverständlich die offizielle Version. Man versuchte also dieses Szenario so darzustellen, ja, ein Alex Jones ist jetzt kein Rechtsextremer, aber seine Popularität und die Themen spielen den extremen Kreisen in die Hände und das sind ja alles schießwütige Rednecks mit Waffen und das ist ja alles Terror und gefährlich und also dieses übliche linksliberale Zersetzertum. Und weitere Versuche von linken Seiten in Deutschland wurden von uns entlarvt als das, worum es sich handelt. Billige Schmierkampagnen von Marxisten, die der Welt ihre Drecksideologie aufzwängen wollen. Und man sieht die größere Taktik. Also viele Leute, die als nützliche Idioten gehandhabt werden, verstehen eher nicht das größere Spiel, aber dazu sind wir da. Es ist gar nicht so kompliziert, ich kann das versprechen. Es ist eigentlich relativ einfach. Es ist die klassische altbackene Vorgehensweise. Also eine Elite will jeden legitimen, ernstzunehmenden Widerstand gegen den Status quo diskreditieren, in die Irre führen und schließlich vernichten. Das Paradebeispiel ist das Verhalten der westlichen Eliten in der muslimischen Welt. Die Strategie ist simpel, man mordet, foltert, stiehlt und hilft Diktatoren, Man lügt die Bevölkerung im Westen schamlos darüber an und wenn dann im muslimischen Raum Hass entsteht, infiltriert man einfach wütende Gruppen im muslimischen Raum, führt Anschläge durch oder hilft bei Vorbereitungen, man sabotiert legitime Anführer und unterstützt Fanatiker. Dann präsentiert man der westlichen Welt das Szenario der Bedrohung, um noch mehr zu foltern, zu stehlen und zu töten. Das ist das Grundrezept. Man gibt den Leuten auch Pseudo-Alternativen, Pseudo-Widerstandsideologien. Dazu zählt auch der Sozialismus. Der sozialistische, also internationalsozialistische IMF und die Weltbank, die führenden Leute, also Bretton Woods, wurde dominiert von Fabia-Sozialisten, also unglaublich mächtigen, einflussreichen Sozialisten. Leuten wie Harry Dexter White, Teil eines kommunistischen Spionagerings. Und diese Organisation, diese international-sozialistischen Mega-Organisationen zwingen dann alle zur Überregulierung, zum Abwürgen des freien Marktes. Die Bevölkerung verarmt dadurch und gleichzeitig schreien die sozialistischen Bauernfänger, das sind die Auswirkungen des Kapitalismus und des freien Marktes. Wir brauchen mehr Sozialismus, mehr Staatskontrolle, nieder mit dem freien Markt und dem Kapitalismus. Außerdem wird es Esoterikern noch lange erlaubt sein zu sprechen, während Leute aus dem echten Widerstand pauschal als Terroristen gebrandmarkt werden. Das heißt, wenn man Leute wie mich in die Internierungslager steckt, werden viele Esoteriker mit den Schultern zucken und sagen, tja, das ist das Gesetz der Anziehung. Er hat immer von solchen negativen Dingen geredet, er war immer so negativ, jetzt bestraft ihn der Kosmos. Also sollte das generelle Muster, die generelle Vorgehensweise der Elite klar sein. Sie weiß, es wird sich legitimer Widerstand bilden. Was soll auch anderes passieren? Also manche Leute denken immer noch, sie leben in Freiheit. Okay, ich kann das verstehen. Man denkt, man lebt in Freiheit und in Wirklichkeit zahlt man sichtbare 55% Steuern, Inflation und Steuern, die man gar nicht kennt, von denen man gar nicht wirklich weiß, fressen noch mehr auf. Und so ungefähr jede Generation oder so alle paar Jahrzehnte gibt es dann manchmal auch, es gibt große Crashs und mittlere Crashs, die dich dann nochmal gründlich enteignen. Und manchmal gibt es dann einen Mega-Crash und es gibt dann die vollständige Enteignung und man steht mit nichts da. Dass sowohl die Eltern und die Großeltern und man selbst viel aufgebaut hat und sich angestrengt hat, man steht wieder mit nichts da. Und Leute kommen irgendwann dahinter, dass Banken Geld aus dem Nichts schaffen und Zinsen drauf kassieren und wenn diese Blasen dann platzen, wälzt man das Problem einfach auf den Steuerzahler ab, indem man einfach die Währung abwertet, also die Geldmenge erhöht. Natürlich werden Leute irgendwann sauer, natürlich werden Leute irgendwann dahinter kommen und sehr, sehr wütend werden, vor allem wenn sie merken, dass das Bankenkartell die Politik gekauft hat, das Militär und die Konzerne und alles andere auch. Also muss man dafür sorgen, dass als Elite, als Anhänger der wissenschaftlichen Tyrannei, muss man dafür sorgen, dass man den Widerstand in die Irre leitet, infiltriert, dann den Widerstand dämonisiert und für illegal erklärt und völlig vernichtet. Das sehen wir jetzt mit diesem Szenario rechtsextremer Terrorismus, Rechtsextremismus. Jeder, der über die Banken redet, ist rechtsextrem. Also es gibt viele Verrückte in der Welt dort draußen. So viel vorweg. Bürger können von einer rechtmäßigen Regierung erwarten, dass Gruppen von Verrückten infiltriert und aufgelöst werden. Man erwartet als Bürger jedoch, dass er hauptsächlich beobachtet wird, dass eine gewisse Transparenz gewahrt bleibt. Aber angesichts der Realität in der clandestinen Welt würde es den meisten kalt den Rücken runterlaufen. In unserer Infokrieg-TV-Sendung, die heute am 30. Januar 2010 veröffentlicht wurde, geht man auf den Fall Oklahoma City ein, 1995, ein Anschlag auf das Alfred P. Murrah Bundesgebäude, also sehr, sehr viele Behörden waren dort drin vertreten, auch eine Art Kindertagesstätte war dort drin und Es gab dann mehrere Beteiligte, alle stammten aus entweder aus diesen zwielichtigen Neonazi-Kreisen oder aus den Kreisen von Irakis, die die US-Bundesregierung rübergerettet hat in die USA. Alles trainierte Special Forces, Soldaten. Und man benutzte dann diesen Anschlag hinterher als Argument für einfach alles. Mehr Überwachung, mehr Geld für das ATF, also alle möglichen Behörden haben sehr, sehr stark davon profitiert, die Politik hat profitiert, man hat mehr Schusswaffen verboten und generell den Widerstand gegen Neue Weltordnung pauschal dämonisiert. In der TV-Sendung sieht man dann Nachrichtenmaterial von dem Tag und von später, wie dann ermittelt wurde. Man hat rausgefunden, es war nicht nur die Lasterbombe, es war nicht nur Timothy McVeigh, es waren andere Leute vor Ort beteiligt. Es gibt 12 Überwachungskamerabänder, die die Behörden nicht rausrücken wollen. Viele Leute haben diese Bänder gesehen aus Behörden und man sagt, es sind mehrere Leute dort drauf. Also man hat man bekommt eine sehr, sehr gute Übersicht über den Fall Oklahoma City. Jetzt ist das Thema allerdings so umfangreich, dass man das gar nicht in eine TV-Sendung packen kann, sondern man muss es wirklich hier in dem Radioformat machen oder in Büchern machen. Und es lohnt sich wirklich erheblich. Und vor allem ist es auch wichtig für unsere nähere Zukunft, da jeder, der sich zu einem legitimen Widerstand gegen die neue Weltordnung zählt, gegen diese völlige Machtübernahme, für jeden sollte dies von allerwichtigster Dringlichkeit sein, diese Zusammenhänge verstehen und dementsprechend aufzupassen. Elohim City war ein Camp, in das Timothy McVeigh involviert war. McVeigh wird ja herumgereicht als der Schlüsselmann, derjenige, der den Truck abgestellt hat vor dem Gebäude und der ihn angeblich gezündet hat. McVeigh ist zu einem bestimmten Zeitpunkt aus der Armee ausgetreten. Informationen, die sich dann später ergeben haben, zeigen jedoch, dass McVeigh nicht wirklich ausgetreten ist, sondern er hat es nur offiziell getan, um in Wirklichkeit einer Spezialeinheit sich anzuschließen für verdeckte Operationen. Es tauchten dann später dermaßen viele Informationen auf, dass sie gar nicht alle aufzählen kann. McVeigh schrieb 93 einen Brief an seine Schwester. Und er sagte in dem Brief, er wurde von dem Militärgeheimdienst kontaktiert und er wäre einer Elitetruppe beigetreten. Er hat dann später immer seine Story geändert, je nachdem, was die Behörden von ihm hören wollten. Es gibt Lücken, die dann sehr wahrscheinlich gefüllt werden können mit neuen Informationen. Also das FBI behauptete alles Mögliche. Es hieß, McVeigh hätte das Gebäude Wochen vor dem Anschlag beobachtet und ausgespäht und aussondiert. Dann allerdings hielt McVeigh am Morgen des Anschlags bei einer örtlichen Tankstelle und fragte nach dem Weg. Dann fand man im April 95 einen Ryder-Truck, ähnlich oder fast quasi identisch zu dem, der beim Anschlag verwendet wurde. Ein Pilot flog über eine Gegend in der Nähe von Camp Gruber Braggs in Oklahoma. Dann gab es einen Artikel vom 17. Juni 1997 in der Washington Post und man sieht also einen Ryder-Truck, so wie er bei dem Anschlag verwendet worden ist, in einer geheimen Militärbasis bei Camp Gruber Braggs. Dann gab es noch die Situation, wie jemand Filmmaterial gedreht hat bei einer Militärbasis und er filmte dann aus Versehen Timothy McVeigh, zu einem Zeitpunkt, an dem Mr. McVeigh angeblich schon gar nicht mehr beim Militär war. Ein Mr. Bill Bean ist ein Filmproduzent und er hat verschiedene Locations beobachtet. Er bekam am 3. August 1993 eine Tour von Camp Grafton in North Dakota und er filmte McVane an einem Panzer. Es gab dann Experten, also Experten in ihrem Feld, die haben dann die Bilder analysiert und sagen, also mit fast an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit handelt es sich um Timothy McVane. Wir haben hier wenig Zweifel an diesen Sachverhalten. Und Mr. McVane war mehrmals in Elohim City, war auch beschäftigt mit Leuten, die auch dort sich aufhielten und dort vor Ort werkelten. Elohim City wird geleitet von einem, oder zu dem Zeitpunkt, 71-jährigen Herrn Millar. Es ist ein Grundstück, 1100 Acre groß, in der Nähe von Muldrow, Oklahoma, wurde im Jahr 1973 von diesem Typen gegründet und es wohnten dort ungefähr 90 Leute, die Hälfte davon sind Abkömmlinge von Mr. Millar. Also ein klassisches Beispiel für diese Art von Wahnsinn, mit dem wir es hier zu tun haben. Und die Ideologie dieser Leute ist wirklich bizarr. Das heißt, weiße Anglo-Saxons, Nicht-Juden, seien Gottes auserwähltes Volk. Und Amerika, nicht Israel, sei das versprochene Land. Also diese Doktrin hält fest, dass Juden die Ausgeburt des Teufels sind und nicht weiße Menschen seien eine Unterrasse, die vor Adam existiert hätte. Nur Weiße seien also die wirklich souveränen Bürger der Republik und alle anderen seien nur dazu da, um von der zionistischen Kontrolle das Land zu zersetzen. Diese Gruppierung Elohim City hat Verbindungen zu vielen Neonazi-Organisationen, darunter WAR, die CSA, dem sogenannten Order. Man hat Allianzen mit Richard Butler, dem Vorsitzenden der Aryan Nations in Hayden Lake, Idaho. Und das Camp in Hayden Lake ist auch so ein Knotenpunkt für viele Gruppierungen, darunter der Ku Klux Klan, Posse Comitatus, William Pierce's National Alliance und Robert Matthews's The Order. Also man hat es hier mit Leuten zu tun, die es durchaus ernst meinen. Und man versteht auf einmal, wenn man sich in diese Sachen einliest und wenn man diese Sache studiert und recherchiert, versteht man die Psyche der Individuen, die verdeckte Operationen anordnen oder durchführen. Man muss hier mal reinversetzen in diese Leute, die dann sich Zugang verschaffen zum World Trade Center vor 9/11 und die Gebäude präparieren für die Sprengung, damit die Gebäude in quasi Freifallgeschwindigkeit zu Staub explodieren konnten von unten nach oben, von oben nach unten. Bei Gebäude 7 im World Trade Center war es ja die klassische Sprengung von unten nach oben. Und bei Oklahoma City musste man ja sich Zugang verschaffen zu dem Bundesgebäude und man musste den Sprengstoff platzieren, denn diese Düngerbombe in dem Laster hätte niemals den Schaden anrichten können. Das sagen Experten, wie zum Beispiel General Benton K. Parton, eine der herausragendsten Figuren bei der US Air Force, wenn ich mich richtig erinnere. Man fragt sich, was denken diese Leute? Was ist die Psyche? Wie kriegt man diese Menschen dazu, die eigenen Bürger zu töten für politische Ziele? Nun, man sagt einfach diesen Leuten oder man verbreitet diese Mentalität, hört zu, es gibt zahlreiche Verrückte dort draußen, Leute wie in Elohim City. Diese Leute sind verrückt und streben einen faschistischen Staat an. Diese Verrückten werden Gewalt in einem großen Maßstab einsetzen und das Land ins Chaos stürzen. Es ist im Interesse des Landes, dass wir diesen Verrückten zuvorkommen. Wir werden uns heimlich unter diese Verrückten mischen und Anschläge durchführen. Auf diese Weise können wir sicherstellen, dass nur verhältnismäßig wenige Zivilisten dabei sterben müssen. Wir werden im Endeffekt viele Menschenleben dadurch retten. Wir führen einen Anschlag durch und der Sicherheitsapparat erhält mehr Gelder und Befugnisse, damit wir die Bevölkerung beschützen können. Also so in etwa ist dann der Tenor. Also auf diese Art und Weise halten sich Agenten, die unschuldige Zivilisten und sogar Kinder ermorden, auch noch für Helden. In Wirklichkeit hilft man einer kriminellen Regierung dabei, ein ganzes Volk und den Rest der Welt zu versklaven. Es gibt auch manche, die wissen, dass es gar nicht die Absicht ist, der Allgemeinheit zu dienen. Diese Trottel glauben einfach, dass sie im Gewinnerteam spielen und persönlich profitieren werden. Also falls uns solche Idioten jetzt zuhören, ihr seid nicht im Team, ganz egal welchen bescheuerten Grad in irgendeiner Geheimgesellschaft jemand euch verliehen hat oder welche mächtigen Personen ihr als Freunde betrachtet, weil sie sich kurz mal zu euch herabgelassen haben. Okay, viele Beteiligte an diesen Operationen wissen auch gar nicht, dass es um mehr geht als nur um verdeckte Ermittlungen. Also viele wurden dann auch involviert in dem Glauben, es handelt sich einfach nur um eine sogenannte Sting Operation. Eine Sting Operation ist eine verdeckte Ermittlung, in der man verdeckt Terroristen unterstützt und dann vor einem geplanten Anschlag die Terroristen verhaftet. Und auf diese Art und Weise, mit der strengen Informationstrennung in diesen Geheimdiensten, Geheimgesellschaften, die Übergänge sind fließend. Durch die strenge Informationsabschirmung weiß die linke Hand nicht, was die rechte macht, und viele wissen gar nicht, dass das letztendliche Ziel eben nicht ein guter Zweck ist. Dann haben wir noch weitere interessante Individuen, die um Oklahoma City herumschwirren, um Elohim City herumschwirren. Einen Michael Brescia, stammt aus Philadelphia und ist ein Musiker. Und er bildet die Speed-Metal-Band namens Cyanide. Und Brescia war dann irgendwann verlobt mit der Enkelin des Anführers von, oder des alten Patriarchen von Elohim City. Brescia lebte dann 2 Jahre in diesem Camp Elohim City. Dort traf er dann seinen Zimmergenossen, einen Mann namens Andreas Karl Strassmeier, der mysteriöse Deutsche, der dort in 1991 sein Lager aufgeschlagen hat. In Elohim City traf Brescia dann auch Timothy McVeigh. Es gab in Elohim City auch eine Informantin des ATF namens Carol Elizabeth Howe. Und diese Informantin Howe erinnert sich folgendermaßen. Kurz vor Weihnachten 94 kamen viele Leute, also viele Typen kamen nach Elohim City. Einer davon war Timothy McVeigh. Ich kannte ihn nur als Tim Tuttle. Und er war dort mit einem Typen, der den Namen Fontaine benutzt hat. Der Typ stellte sich später raus als Mike Fortier, auch beteiligt an der Operation OKC. Wir wissen, dass Brescia, Strassmeier und McVeigh Freunde wurden. Diese Typen reisten dann in der Gegend herum, gingen zu diesen Gunshows, gingen zu extremen Gruppen, also White Supremacist Gruppen, Gruppierungen, die halt an die völlige Dominanz der weißen Rasse glauben. Und man besucht ja auch Highschool-Partys in Kansas, nicht weit entfernt von Terry Nichols. Terry Nichols ist jetzt im Gefängnis und hat auch erstaunliche neue Informationen geliefert über Oklahoma City und vor allem, dass die offizielle Version einfach nicht den Tatsachen entspricht. Also es gibt sehr, sehr viele Zeugen, die diese ganzen wichtigen Individuen beobachtet haben. Also Nachbarn sahen dann Timothy McVeigh und andere Personen bei Terry Nichols. Dann hier noch ein paar Informationen zu Mr. Strassmeier. Strassmeier ist der Sohn von Günther Strassmeier. Günther Strassmeier, der ehemalige parlamentarische Staatssekretär von Helmut Kohl. Strassmeiers Onkel war im Deutschen Bundestag und sein Bruder Alexander war im Berliner Stadtrat. Strassmeiers Vater hat außerdem laut Berichten Verbindungen zur CIA. Andreas diente als Leutnant bei den deutschen Panzergrenadieren. Er hatte ein gewisses Training in Geheimdienstarbeit. Und er sagte gegenüber dem, also Strassmeier sagte gegenüber dem London Sunday Telegraph, dass er gearbeitet hat, um Infiltrierung von kommunistischen Agenten aufzuspüren. Also wenn man dann einen kommunistischen Agenten geschnappt hat, hat man versucht, ihn umzudrehen und Desinformationen zu schicken an den Warschauer Pakt. Und es wurde auch berichtet, dass er Strassmeier ebenfalls zur GSG 9 zählte. Andy the German, wie er dann beschrieben wurde, tauchte in den Vereinigten Staaten im Mai 1991 auf. Das INS, also die Einwanderungsbehörde, hatte das nicht dokumentiert. Und Mr. Strassmeier lebte mit einer Kreditkarte, die ihm von unbekannten Quellen zur Verfügung gestellt wurde. Er wurde dann auch sehr, sehr bald der Sicherheitsbeauftragte für Elohim City. Strassmeier sagte dann, er hätte McVeigh getroffen bei einer Gunshow in Tulsa im April 93. Also Strassmeier wäre bei McVeighs Tisch angehalten, hätte ein paar Militärsouvenirs gekauft und über Waco gesprochen, also das Regierungsmassaker des ATF. Dieses Ereignis hat sehr, sehr viele Leute aufgerüttelt und zu sehr viel legitimen Widerstand gegen die Bundesregierung geführt. Waco und Ruby Ridge waren so wichtige Themen und natürlich die Regierung konnte nicht zulassen, dass legitimer Widerstand sich formiert, also musste man dafür sorgen, dass illegitime Formen des Widerstandes oder halt einfach chaotische, terroristische Formen des Widerstandes die Aufmerksamkeit erhalten würden, dass man den ganzen Widerstand diskreditieren kann. Also Strassmeier hätte dann McVeigh seine Karte gegeben für Elohim City. Strassmeier meinte in einem Interview für Soldier of Fortune, das Magazin, also er hätte noch nie von McVeigh gehört. Später hat er seine Story geändert und sprach dann zum Telegraph: Ich habe den Typen einmal getroffen bei einer Gunshow. Also wir hätten nur 5 Minuten gesprochen und das wäre es gewesen. Es wurde jedoch berichtet, dass Strassmeier McVeigh später wieder getroffen hat, beim ersten Jahrestag vom Waco-Massaker, das war der April 94. Laut dem Journalisten William Jasper enthüllten Quellen aus Ermittlerkreisen, dass McVeigh Elohim City mindestens 20 Mal besucht hat. Also McVeigh war mindestens 20 Mal persönlich in Elohim City. Es gibt dann zum Beispiel Aufzeichnungen der Verkehrspolizei, also die Verkehrsaufzeichnungen. McVeigh wurde angehalten wegen überhöhter Geschwindigkeit am 12. Oktober 93, nur 2 Meilen nördlich von Sederville, Arkansas, weniger als 10 Meilen entfernt von Elohim City. Er befand sich auf einer abgelegenen Straße, die zu dem Grundstück führte. Die ATF-Informantin Carol Howe sagte auch, dass sie McVeigh und Fortier bei Elohim City gesehen hat im Winter 94. Dann gibt es noch mehr Verbindungen. Es gab 2 Telefonanrufe. McVeigh rief an in Elohim City vom Imperial Motel in Kingman, Arizona. Moment, der erste Anruf war von McVeigh in diesem Motel und er rief Strassmeier an am 5. April, 2 Wochen vor dem Bombenanschlag in Oklahoma City. Also das wäre dann nur Minuten gewesen, nachdem McVay Junction City angerufen hat, um diesen Rider-Truck zu mieten. Die Schwiegertochter Joanne von Millar, also diesem Elohim City-Guru, diese Joanne hätte den Anruf von McVay beantwortet und der Anrufer hätte mit Andy sprechen wollen. Und die sagte, Andy ist nicht hier. McVay ließ eine Botschaft zurück und sagte, sag Andy, ich melde mich. Dann gibt es Leute wie Larry Wild und seine Frau Kathy und sie sahen Strassmeier bei ihrem Fishing-Trip nach Cameron Springs Lake in der Nähe von Fort Riley. Sie sahen Strassmeier mit zwei anderen Männern und einem alten Rider-Truck eine Woche vor dem Bombenanschlag. Dann gibt es noch mehr Zeugen. Es gibt Tänzerinnen einer Nacktbar, also eines Striplokals. Mindestens 5 Tänzerinnen erinnern sich an McVay, Nichols, Brescia und Strassmeier. Bei Lady Godivas, so heißt der Laden, in Tulsa. Das Ganze, der Besuch fand statt am 8. April 1995. Die Tänzerinnen wurden interviewt für CBC's Trish Wood. Für die CBC von Trish Wood interviewt. Und es hieß von den Tänzerinnen, sie können sicher gehen, dass Strassmeier und McVay dort waren. 11 Tage vor dem Anschlag. Also McVay hätte dann sogar geprahlt vor einem der Tänzerinnen, dass etwas Großes geschehen würde. Er sagte angeblich, am 19. April 1995 wirst du mich für den Rest deines Lebens würdest du dich für den Rest deines Lebens an mich erinnern. Der Rausschmeißer von diesem Striplokal hat auch diesen alten Rider-Truck gesehen. Es gibt dann noch bizarre Verbindungen zu Terroristen aus dem Mittleren Osten, also die Verbindungen zwischen Neonazis und Mid-Eastern-Terroristen, das ist sehr, sehr wichtig und auch sehr, sehr aufschlussreich. Denn das liefert das perfekte Netzwerk, die perfekte Infrastruktur für eine Mega-False Flag, also eine riesige Operation und eine falsche Flagge, die dann verwendet wird, um eben jeden ernstzunehmenden Widerstand gegen die neue Weltordnung zu bekämpfen. Noch eine wichtige Person im Oklahoma City, Dennis Mann, oder geschrieben M-A-H-O-N. Mann reiste nach Deutschland, um junge Skinheads zu rekrutieren für den Ku Klux Klan. Er traf sich wahrscheinlich mit Michael Kühnen, ein prominenter Neonazi. Er startete die Anti-Zionist League. Man wollte dann mehr Verbindungen herstellen zwischen den Nazis und Arabern. Kühnen verhandelte mit Irakis und lieferte dann anscheinend 200 deutsche, amerikanische und britische Skinheads, um neben Irakern zu kämpfen. Kühnens Nachfolger, ein Mann namens Hubner, hat Verbindungen zu Kirk Lyons. Und Kirk Lyons ist Andreas Strassmeiers Anwalt aus North Carolina. Lyons sprach mit Hubner bei Treffen der Gruppe Deutsche Alternative. Lyons ist auch rumgezogen in Deutschland in diesen Neonazi-Kreisen. Strassmeier und Mann waren gute Freunde, bis irgendwann Mann und sein Bruder Dennis Strassmeier umbringen lassen wollten. Ein weiterer Freund von Mann ist ein Mann namens Gary Locke von Lincoln, Nebraska. Locke ist der Anführer der Neonazi-Gruppe National Socialist Workers Party, also Nationalsozialistische Arbeiterpartei. Und Locke schrieb ein 20-seitiges Manifesto, Strategie, Propaganda und Organisation. Er wollte damit extremistische Gruppen weltweit in ein dichtes Netzwerk formieren und er wollte eine militärische Erziehung mit terroristischen Zielen. Locke hat, wie berichtet wurde, häufigen Kontakt mit arabischen terroristischen Gruppen. Laut McVeighs Defense Council. Also hier sieht man, wie das Ganze funktioniert. Und McVeigh ist noch lange nicht der Einzige. Und Strassmeier sind noch lange nicht die einzigen Agenten in diesem Spiel. Wenn nämlich diese ganzen arabischen, muslimischen Terrorgruppen mit reinspielen, dann hat man es zu tun mit einem Netzwerk, was nicht nur infiltriert ist von den Behörden, den westlichen Behörden oder israelischen Behörden, sondern praktisch geleitet wird von diesen Behörden. Die libysche Regierung hat zum Beispiel die Irish Republican Army, die IRA, mitfinanziert. Auch eine amerikanische Street Gang. Und die Informantin Howe sagte, dass Andreas Strassmeier der Verbindungsmann war zwischen der Gruppe ARA und der IRA. Die Dublin Sunday Times berichtete am 13. Juli 1997, dass Strassmeier Kontakte hatte zu Sinn Fein. Strassmeier ist nach Dublin gezogen zu einem bestimmten Zeitpunkt und lebt in einem Apartment in der City, und das Apartment gehört George Maybury, der Generalsekretär der Association of Garda Sergeants and Inspectors. Andreas Strassmeier kam irgendwann mit ein paar anderen Deutschen in die USA für einen augenscheinlich seltsamen Zweck. Eine Nachstellung der Schlacht von Gettysburg. Und diese Gettysburg-Aktion war praktisch seine Art Deckung und seine Cover-Story. Denn er muss ja irgendwie einen Grund vorweisen können, warum er in das Land gekommen ist. Also man kann sagen, okay, ich war hier bei dieser Nachstellung dieser Schlacht. Und er hatte blaue Augen, deutschen Akzent. Er erschien wie ein Begeisterter für Militärangelegenheiten. Und es machte es für ihn einfacher, die extreme Rechte zu infiltrieren. Martin dann so ein bisschen als später dann, um die Aufmerksamkeit von Strassmeier abzulenken, hat man ihn dann beschrieben als Loser, der versucht hat, bei der DEA einen Job zu kriegen in den Vereinigten Staaten. Er hätte sich dann hier beworben und dort beworben, wäre aber nirgendwo wirklich angenommen worden. Also alle US-Behörden hätten gesagt, nee, er ist nicht gut genug für uns. Diese Bewerbungen von Strassmeier sind etwas, was man ein Limited Hangout nennt. Also falls später mal irgendwelche Leute auf die Spur kommen von Strassmeier, kann man dann diese Sachverhalte auspacken und das Mixen mit Desinformation, um Leute halt eben abzulenken, auf eine falsche Spur zu schicken. Und wenn man dann diese Enthüllung bringen kann, also diese wertlose Enthüllung, dann ist es genug für die meisten Journalisten. Und sie denken, sie hätten irgendwas Wichtiges herausgefunden. Strassmeier hat dann mehr und mehr die extremen rechten Kreise besucht. Und er hat dann irgendwann einen Job angenommen, einen legitimen Job als Computerverkäufer. Und es war für ihn sehr, sehr einfach, die extremen Gruppen zu infiltrieren. Er hatte sich dann 1991 in Elohim City niedergelassen. Er war nicht nur Sicherheitschef, sondern auch verantwortlich für das Waffentraining. Es gab einen Bericht vom Oklahoma State Bureau of Investigation. Es hieß, Strassmeier hätte Gruppierungen trainiert in Platoongröße, also 30 bis 40 Mann. Diese Leute kamen aus den ganzen Vereinigten Staaten zu Elohim City, wo sie dann ausgebildet wurden. Es gab dann eine Quelle aus den Behörden, und diese Quelle wurde interviewt von der McCurtain Gazette, die Zeitung. Und es hieß dann, dass diese Leute, die dorthin kamen, meistens Mitglieder von den Orion Nations waren. Darunter Timothy McVeigh. Also Timothy McVeigh war nicht unbedingt der Orion Nations, aber er war ebenfalls bei diesem Training dabei. Die Gazette berichtete, Strassmeier hat dann den ganzen Leuten gesagt, sie sollen ihre Jagdgewehre sein lassen und sich lieber Sturmgewehre kaufen. Dann wollte er, dass die Leute einen Haufen illegales Zeug tun. Also das fängt an mit semiautomatische Waffen zu vollautomatischen umfunktionieren und so weiter und so fort. Handgranaten, Sprengstoff, schwere Maschinengewehre und so Zeug. Und Leute haben Andy noch schon zurückpfeifen wollen und sagten, wir wollen hier keinen Ärger mit den Behörden, wir wollen hier möglichst keinen Ärger mehr. Es gab schon mal in den 80ern, also mitten in den 80ern gab es schon mal ein Problem mit den Bundesagenten. Sie wollten, dass Strassmeier sie nicht in Ärger hineinzieht. Dann gibt es noch Informationen, die der Telegraph beschafft hat. Es hieß, Strassmeier infiltrierte die Texas Light Infantry Militia zwischen 1988 und 89 und sorgte für einige illegale Waffenkäufe. Und Leute von dieser Texas Light Infantry Militia, also diese Miliz, die wurden dann irgendwann sehr, sehr aufmerksam und Strassmeier wurde ihnen zu suspekt. Man hat dann vermutet, er war ein ATF-Agent. Manche Mitglieder der Miliz sind ihm heimlich gefolgt und Strassmeier ging zu einem Bundesgebäude. Er betrat das Bundesgebäude, indem er einen Code eingab an der Tür. Also kaum ein Agent hält sich ewig. Irgendwann kommt man den Leuten auf die Schliche. Ähnlich war es auch dann bei Elohim City mit Strassmeier. Man hat irgendwann einen Vorwand gebraucht, dass er sich aus dem Staub machen konnte, dass er seinen Leuten um ihn herum erzählen konnte, ich muss jetzt verschwinden, es wird hier zu heiß für mich. Mehrere Wochen vor dem Bombenanschlag von Oklahoma City gab dann das ATF-Büro in Tulsa, gab Informationen an den Oklahoma Highway Patrolman Ken Stafford. Und dieser Straßenpolizist hat dann einen sogenannten BOLO verbreitet, also das heißt Be on the Lookout for, eine Art Fahndungsbeschreibung. Und es hieß dann Andreas Strassmeier, dicker deutscher Akzent, schwarze Haare, blaue Augen, eine Narbe am Kinn, trägt Tarnkleidung, wahrscheinlich einen Tennessee-Führerschein, kam in die Vereinigten Staaten 1991. Sein Visum ist abgelaufen, er hat das Land jedoch nicht verlassen. Fährt wahrscheinlich einen blauen Chevy, einen relativ neuen Chevy. Nummernschild BXH346. Normalerweise fährt er mit jemandem, trägt immer eine automatische Handfeuerwaffe Kaliber 45 mit sich. Und er ist halt ein illegaler Einwanderer und das ATF möchte informiert werden, falls er aufgehalten wird. Man hat also eine Fahndung rausgegeben wegen einer Verletzung der Visa-Bestimmungen. Und normalerweise beschäftigt sich das ATF nicht mit Visa-Angelegenheiten. ATF steht für Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, also Alkoholschmuggel, Zigarettenschmuggel, Waffenschmuggel. Später wurde es dann BATF genannt und dann schließlich BATFE. Das E hinten steht dann für Explosives, also Sprengstoff. Die Zeitung McCurtain Gazette bekam dann diese Fahndungsmeldung in die Finger und es wurde spekuliert, dass das ATF diese rausgegeben hat, eben als Vorwand, damit man Strassmeier dort rausholen konnte. Also man hat dann diese Fahndungsmeldung anscheinend absichtlich rumgereicht, damit halt Leute darauf aufmerksam werden. Dann gab es den Versuch, einen Haftbefehl, einen richtigen Haftbefehl zu erwirken. Und das Einwanderungs- und Immigrationsbüro hat das verweigert. Eine Person namens Finlay Graham wollte den ganzen Laden Elohim City hochgehen lassen. Diese Information wurde bestätigt durch Informationen die erhalten wurden von McVays Defense Council. Es sollte ursprünglich eine gemeinsame Razzia geben vom INS und dem ATF. Das Ganze wurde dann verschoben aus ungeklärten Gründen. Und Strassmeier äußerte sich dann gegenüber dem Telegraph später sehr, sehr offen oder vermeintlich offen. Also Strassmeier sagte dann, der rechte Flügel in den Vereinigten Staaten, den kann man sehr, sehr leicht durchdringen. Man kann sich da sehr, sehr leicht eingliedern, wenn man weiß, wie man mit diesen Typen sprechen soll. Natürlich ist es leichter für einen Ausländer mit Akzent. Niemand würde vermuten, dass ein Deutscher für die US-Bundesregierung arbeitet. Am 28. Februar 1992 wurde Strassmeier verhaftet und sein Auto beschlagnahmt von dem OHP, weil er ohne Führerschein gefahren war. Die Polizei öffnete seinen Koffer, seinen Aktenkoffer. Man fand eine Reihe von Dokumenten, manche davon deutsch. Es gab Kontoauszüge von ausländischen Bankkonten, falsche Papiere und eine Kopie vom Terrorist Handbook. Kenny Pence war derjenige, der das Auto abgeschleppt hat, also der Tow-Truck-Driver. Und Kenny Pence sagte dann, oh Mann, wir bekamen danach sehr, sehr schnell Tonnen von Anrufen vom State Department, dem Büro des Gouverneurs. Und jemand sagte, hat angerufen und gesagt, dieser Typ hat diplomatische Immunität, lass ihn in Frieden. Schließlich musste Strassmeier dann nach dem Anschlag von Oklahoma City fliehen. Viele Ermittler waren auf ihn aufmerksam geworden und wollten weiter nachbohren. Seine Deckung war fast aufgeflogen und Strassmeier floh. Er nahm die Route über Mexiko und Paris nach Deutschland, anscheinend üblich für Spione. Strassmeiers Anwalt Kirk Lyons beschrieb die Flucht von Strassmeier und es hieß, die GSG 9 hätte geholfen. Letztendlich war dann die Deckung von Strassmeier völlig im Eimer, als die Gazette am 14. Juli 1996 berichtete, was eine Quelle beim FBI verlautbart hätte. Eine ranghohe Quelle vom FBI hat bestätigt, dass Andreas Karl Strassmeier ein bezahlter Informant gewesen war, der ausgeschickt wurde vom Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms. Also der Anwalt von Strassmeier hat dann versucht zu behaupten, nein, nein, das sind Verschwörungstheorien und Strassmeier hatte nichts zu tun mit Oklahoma City und das ist ja völlig abwegig. Mr. Lyons ist weiterhin ein Hardcore-Rassist und Neonazi geblieben. Also er heiratete dann die Schwester eines prominenten Mitgliedes von The Order und die Zeremonie wurde durchgeführt von dem Priester der Orion Nations, Richard Butler, in Hayden Lake. Strassmeier hat immer abgestritten, dass er ein Regierungsagent war. Er sagte im Telegraph-Interview, ich habe noch nie für irgendeine US-Regierungsbehörde gearbeitet und ich war an keiner Geheimdienstoperation beteiligt seit meinem Ausscheiden aus der deutschen Armee 1988. Im gleichen Artikel gibt Strassmeier zu, dass der Oklahoma City-Anschlag das Resultat einer schiefgelaufenen Sting-Operation gewesen war. Und das ATF wäre daran beteiligt gewesen. Also es hieß, das ATF hatte einen Informanten in dieser Operation. Sie hatten frühzeitige Warnung und sie haben es einfach vergeigt. Man hätte diese Leute verhaften sollen, während sie die Bombe bauen. Und man hätte nicht so lange warten müssen. Man hätte nicht warten müssen bis zum allerletzten Moment für einen Publicity-Stunt. Sehr, sehr wichtiger Punkt, den er hier anführt. Ich sah vor kurzem wieder die zweite Staffel von 24, der populären TV-Sendung. Und in der zweiten Staffel von 24 geht es darum, dass die NSA heimlich eine Gruppe von Soldaten rekrutiert, Spezialeinheiten. Und diese Gruppe soll Terroristen einen nuklearen Sprengsatz in die Hände spielen, auf amerikanischem Grund und Boden. Und der ursprüngliche Plan ist gewesen, dass man in letzter Minute diese Terroristen verhaftet mit der Bombe. Es ist vorgesehen, dass man die Terroristen die ganze Zeit beobachtet, dass man Informanten hat und kein richtiges Risiko eingeht. Und im allerletzten Moment, wenn dann die Publicity-Wirkung am größten ist, folgt dann die Verhaftung. Und man möchte mit dieser Aktion Druck auf den US-Präsidenten ausüben, um dessen Außenpolitik zu beeinflussen. Strassmeier wurde dann gefragt, denken Sie, dass dieser angebliche Informant sich jemals äußern wird? Und die Antwort war, wie sollte er denn? Was würde passieren, wenn rauskommt, es ist eine Sting-Operation gewesen von Anfang an? Was würde passieren, wenn es rauskommt? Und was würde passieren, wenn Leute erfahren, dass der Agent ein Provokateur gewesen ist? Was, wenn der Provokateur die anderen manipuliert hat und sie dazu überredet hat? Was dann? Das Land könnte damit nicht fertig werden. Die Angehörigen der Opfer würden verrückt werden und der Informant würde verantwortlich gemacht werden für den Mord an 168 Leuten. Natürlich kann sich der Informant nicht an die Öffentlichkeit wenden. Er ist dermaßen ängstlich, dass er sich quasi in die Hosen macht. Und hinterher wiederholte Strassmeier immer wieder, er spricht hier nicht über sich selber und er hat natürlich nicht sich selbst gemeint. Es wurde dann vermutet, dass man Strassmeier eingesetzt hat, zumindest laut offiziellem Grund, um eben den Fluss von Neonazi-Propaganda von den USA nach Deutschland bremsen wollte, dass man rausfinden wollte, wie die Neonazi-Gruppen verbunden sind und wie gefährlich sie sind und ähnliches. Also an wen würde sich das FBI wenden? Das Bundeskriminalamt? Oder vielleicht der Bundesnachrichtendienst? Denn all diese Gruppierungen, Michael Kühnens Anti-Zionist League und alles, wenn diese internationalen Verbindungen da sind, dann werden auch die Nachrichtendienste und Geheimdienste international agieren. Am 20. April 1995 kündigte die American National Socialist Workers Party an, dass der Secret Service und das ATF gegen Gary Lauck ermitteln. Gary Lauck war der Führer der NSDAP in den USA. Und Lauck veröffentlicht auch den Neonazi-Newsletter NS-Kampfruf. Er war auch ein großer Einfluss in Deutschland. Und es scheint, dass Informationen, die Strassmeier geliefert hat, dazu führten, dass man Lauck verhaftet hat. Mit Strassmeiers Hilfe wurde der Farm Belt-Führer in Kopenhagen verhaftet und nach Hamburg ausgewiesen. Diese Verhaftung fand zeitgleich statt mit vielen Razzien von der deutschen Polizei in Deutschland. Der Anwalt von Strassmeier, Lyons, sagte zu dem deutschen Magazin Volkstreue, es gibt viele Spione im Clan. Und die meisten von den allerbesten Führer des Clans haben die Organisation verlassen, um effektiver wirksam zu werden. Der Mann, der am meisten verantwortlich ist für den Erfolg des Clans in Deutschland, Dennis Mann, hat den Clan verlassen. Also Mann hat dann anscheinend irgendwann, Mann hat irgendwann die Order gegeben, Strassmeier töten zu lassen. Also Zeugen hätten dann behauptet, sie hätten eine Konversation gehört und es hieß dann, sie wollten, dass man Andreas in beide Kniescheiben schießt. Dann sollte man ein Geständnis von ihm herauspressen. Eine 30-minütige Verhandlung führen und ihn dann exekutieren. Der Ermittler Jeff Steinberg glaubt sogar, dass Mann irgendwann für das ATF arbeitete. Er sagte, das ATF hatte eine Anklage gegen ihn, hat sie aber fallen lassen. Also Steinberg meinte, Mann wurde anscheinend umgedreht. Also Strassmeier war offensichtlich nicht der einzige Informant in Elohim City. Mann war derjenige gewesen, der Carol Howe eingeführt hat in die Gemeinschaft von Elohim City. Carol Howe, die Informantin für das ATF, war eine attraktive 24-jährige Tochter eines prominenten Geschäftsmannes von Tulsa. Und Howe traf eben dort auch in Elohim City auch Strassmeier. Howe sagte zur Gazette, ich hatte eine Weile lang eine Beziehung mit ihm. Wir sprachen einmal über Beziehungen und er sagte, er war nicht daran interessiert, sich fester niederzulassen. Er möchte nur Bundesgebäude in die Luft jagen. Bei diesem Treffen hätte er, also ich sagte dann, dass bei dem Treffen er seine Hand in ihr Kleid geschoben hätte. Erst dachte sie, er will sie bloß befummeln, aber später dachte sie, er wollte sie abtasten nach einem versteckten Mikrofon. Howe sagte, sie hörte, wie Mann und Strassmeier diskutiert hatten, das Oklahoma City Bundesgebäude in die Luft zu jagen. Und die Informantin ging dann zu den meisten von diesen Treffen. Und sie traf dann viele Leute, die sehr, sehr geheimniskrämerisch waren. Und irgendwann im November gab es ein Treffen. Strassmeier und Mann sagten dort, es wäre jetzt Zeit, mit dem Labern aufzuhören und endlich in den Krieg zu ziehen. Es wäre nun an der Zeit, Bundesgebäude in die Luft zu jagen. Die Informantin berichtete all das zu ihrer Verbindungsperson Angie. Laut ihrem Anwalt lieferte die Informantin Howe Telefonnummern, Autokennzeichen, Namen, Familien, Stammbäume, die Beschreibung von Individuen samt Tattoos, eine Beschreibung und Zeichnungen von Gebäuden, alles, was sie in Erfahrung bringen konnte. Es gab über 70 solche Berichte an Finlay Graham und Howe bekam $120 pro Woche für die Informationen an das ATF. Mann hatte dann eine Beziehung kurzzeitig mit Howe und das war der ausschlaggebende Punkt, wo sich dann Howe entschieden hat, zur Informantin zu werden für das ATF. Also Howe fühlte sich irgendwann bedroht von Mann und sie wollte dann weg von diesen Leuten. Und es hieß, Mann hätte gedroht, sie zu neutralisieren. Man sollte ihr die Knie brechen, wenn sie versuchen würde, die Bewegung zu verlassen. Sie erzählte dann, ich wurde von Dennis Mann kontaktiert, nachdem ich Bücher und Schriften bestellt hatte von dieser Gruppe namens White Orion Resistance. Er wollte eine engere Beziehung als ich und später bedrohte er mich. Und Finlay Graham rekrutierte dann Howe schließlich als Informantin für das ATF. Howe lieferte mehr als genügend Informationen. Anscheinend genügend Informationen, dass kein ATF-Agent verwundet wurde am Anschlag in Oklahoma City. Es gab dann Zeugen kurz nach dem Anschlag, die vom ATF gehört haben. Wir wurden durch unsere Pager gewarnt, wir kamen an dem Morgen nicht zur Arbeit ins Büro und deswegen waren wir sicher. Und nun hatte die Regierung ein Problem. Nach dem Anschlag, Strassmeier war verschwunden und Howe wusste zu viel. Also hat man sie einfach mehrere Dinge angeklagt, um ihr eine Drohung zu verpassen und dann gesagt, okay, wir lassen das fallen. Aber wir behalten uns das Ganze in der Hinterhand. Denn Howe hat sich an der auch gefragt, hey, ich habe die ganzen Informationen geliefert, warum wurde nichts unternommen, warum hat dieser Anschlag stattgefunden? Es gab dann noch eine größere Entdeckung, das schlägt im Fass wirklich den Boden aus, während einer Anhörung im Juli 1997, es ging um eine Anhörung vor dem eigentlichen Verfahren gegen Howe. Und der FBI-Agent Pete Rickle enthüllte, dass der alte Guru Grandpa Millar von Elohim City ein vertraulicher Informant des FBIs gewesen war. Es wurde die Frage gestellt, ob Millar eine Quelle gewesen ist, von der die Regierung Informationen bezogen hat, oder ein Informant, und Rickle sagte, generally, yes. Also haben wir anscheinend jetzt mindestens drei Regierungsinformanten in Elohim City. Howe, Strassmeier und Millar. Und die letzten beiden wollten einen Rassenkrieg und einen Krieg gegen die Bundesregierung lostreten. Darüber hinaus könnten auch Brescia, Mann und McVeigh Informanten gewesen sein. Also Elohim City wirkt mittlerweile wie ein riesiges Ausbildungslager der Regierung für Neonazis. Die Gazette, die Zeitung, interviewte da noch einen anderen Regierungsinformanten, einen ehemaligen Regierungsinformanten, und der plauderte so ein bisschen aus dem Nähkästchen und sagte, es ist vollkommen typisch, dass Behörden wie die CIA, das FBI und das ATF, dass sie mehrere Maulwürfe entsenden zu einem Ort wie Elohim City. Und der eine Agent muss nicht unbedingt wissen, dass der andere einer ist. Also selbst in den Behörden, sogar in der gleichen Behörde, in derselben Behörde, werden die Namen von Agenten und die wahren Identitäten von Agenten nur sehr, sehr ungern getauscht. Also man tauscht nicht gerne die Informationen darüber. Außer es ist absolut notwendig für die Mission. Die Gründe sind offensichtlich. Es bietet viel, viel mehr Sicherheit, denn wenn ein Agent auffliegt, was sich gefoltert wird oder einfach ertappt wird, dann ist nicht gleich das ganze Netz an Spionen in Bedrängnis. Also vielleicht haben manche den Film gesehen, The Departed, unter Feinden, der vor wenigen Jahren rauskam, der, glaube ich, einen Oscar gewonnen hat, mit Leonardo DiCaprio und Jack Nicholson. Und dort kriegt man so ein bisschen so das Feeling und man sieht so ein bisschen, wie Agenten, die undercover agieren, wie sie teilweise 24 Stunden täglich ihre Deckung halten müssen und nicht einen Fehler machen dürfen. Ansonsten befinden sie sich in allergrößter Lebensgefahr. Kein sehr schöner Job. Und dieser ehemalige Regierungsinformant sagt ja auch, man will auch verhindern, dass einer von den Agenten plötzlich wieder überläuft und Doppelagent wird. Das ist die einzige Art und Weise, wie das Spiel funktioniert, und es ist die einzige Art und Weise, wie es Erfolg hat. Also Elohim City ist wirklich ein sehr, sehr bizarres Paradebeispiel für diese Kontrolle der Neonazis und generell des gesteuerten Widerstandes. Viele von diesen Organisationen der Neonazis und Ähnlichem, also da findet sich alles Mögliche. Also es hat viele Elemente von Geheimdiensten, es hat auch viele Elemente von Geheimgesellschaften. Der Ku Klux Klan beispielsweise. Es gab ja verschiedene Organisationen mit diesem Namen. Es gibt allerdings eine große Gemeinsamkeit, und das ist halt eben die die Form der Organisation. Also es hat diese Geheimgesellschaftsstruktur. Ursprünglich rekrutierte der Ku Klux Klan aus den Freimaurern. Die Freimaurer nahmen sowieso nur besser gestellte weiße Leute auf. Es gab dann so diese Prince Hall Masonry und so diese Nebenorganisationen des Freimaurertums. Man wollte dann halt eben sagen, okay, wir sehen es für notwendig an. Das kam irgendwann später, schwarze Amerikaner, also Afroamerikaner zu rekrutieren, die dann Gehirn zu waschen, damit wir sie dann zu Anführern machen können in der Black Community, damit wir auch die Black Communities steuern können. Heute sieht man dann, wie die größten und bestbezahltesten afroamerikanischen Rapper die Illuminati-Zeichen machen. Also man sieht dann, wie Rapper dieses Dreieck formen mit ihrer Hand und es lassen sich dann fotografieren, dass ihr Auge dann an der Spitze von diesem Dreieck zu sehen ist. Rapper Jay-Z. Und bringen überall diese okkulten, freimaurerischen Botschaften, diese Illuminati-Symbolik in ihre Videos. Und eine Organisation wie der Ku Klux Klan konnte nicht entstehen ohne den Segen vom Freimaurertum, also von des Führungskaders des Freimaurertums. Das war zu einem wichtigen Zeitpunkt. Ein Südstaatengeneral der USA, Albert Pike. Also er wird nicht offiziell aufgelistet als Gründer des KKK, aber ohne seinen Segen bzw. seiner Unterlinge würde sowas nie zustande kommen. Dann andere Gruppen, The Order und was haben wir noch für bizarres Zeug? Eine Organisation namens The Covenant Sword and Arm of the Lord. Das sind lauter solche Organisationen. Und da merkt man erstmal, wie groß die Kontrolle ist der internationalen Elite über diese Gruppierungen. Okay, jetzt bin ich bald bei 1,5 Stunden Sendung angelangt und ich habe gerade mal so das Gröbste von dem Fall abgehandelt. Also hier geht das noch weiter. Ich meine, die Aufräumarbeiten nach einer solchen Operation müssen dementsprechend gründlich sein. Natürlich, es gibt sehr, sehr viele Leute, die zu viel wissen. Manche kann man bedrohen, die halten die Klappe und manche halten halt eben nicht die Klappe. Dafür gibt es andere Möglichkeiten. Das FBI bekam irgendwann einen Tipp, das führte dann zur Verhaftung eines Mannes namens Guthrie oder Guthrie. Er wurde irgendwann tot in seiner Gefängniszelle in Covington, Kentucky gefunden. 6 Monate nach der Verhaftung am 12. Juli. Und die Behörden sagten schnell, das war ein Selbstmord. Dabei war Mr. Guthrie laut verlässlichen Informationen kurz davor, sehr, sehr viele Informationen preiszugeben über die Neonazi-Gruppen. Also er wollte sehr, sehr weit gehen. Es war wenige Tage vor seinem Erscheinen vor einer Grand Jury. Die Behörden waren so panisch hinsichtlich Guthrie, dass sie jemanden festgenommen und zu Tode gefoltert hatten, der so aussah wie Guthrie. Und derjenige, den man dann umgebracht hat, versehentlich, hieß Trentadu. Und Kenneth Michael Trentadu und sein Bruder Jesse Trentadu ist Anwalt und wollte dann herausfinden, warum ist mein Bruder gestorben? Er bekam dann Informationen, dass es sich um eine große Verwechslung handelt. Trentadu bekam dann sehr, sehr viele Informationen und er hat dann eben angefangen, sich mit Oklahoma City zu beschäftigen, hat dann sehr, sehr viel herausgefunden. War dann auch in Kontakt mit Terry Nichols, auch ein Beteiligter, der im Knast sitzt. Trinity war auch in der Alex Jones Show und hat seine Geschichte erzählt. Man hat dann eine ausschweifende Aussage von Terry Nichols in die Hände bekommen. Die Behörden tun alles, was sie können, um die Sache unter Verschluss zu halten. Das Motiv ist äußerst klar und durchsichtig. Es sind dann auch irgendwann Memos durchgesickert, wo dann herauskam, welche Leute in der Bundesregierung alle an der Vertuschung beteiligt sind. Wir haben jetzt zum Beispiel einen Mann namens Eric Holder, Barack Obamas Nominierter für den Posten des Bundesstaatsanwalts. Und dieser Eric Holder hat dann alles versucht, alles daran gesetzt, um den Tod von Kenneth Michael Trentadue zu vertuschen. Also es wurden die Fotos veröffentlicht von Kenneth Michael Trentadue, also es ist klare Anzeichen von Folter. Die Behörden sagten, er hätte sich selber quasi verprügelt und sich dann getötet. Völliger Blödsinn, aber die Behörden tun alles, was sie können, um das Ganze unter Verschluss zu halten. Okay, genug über diesen Fall. Ich denke, die Zusammenhänge sind klar. Es ist klar, wie das Ganze funktioniert. Und was für eine Bedeutung das nun für uns hat, also für jeden, der sich nicht ausrauben lassen will von dem Geldadel, dem internationalen Zentralbankenkartell und ihren zahlreichen Frontorganisationen. Ich bin am Ende der Sendung angelangt. Ich danke wie immer fürs Zuhören und wir sind zurück am nächsten Dienstag.